Ja, vor ein paar Jahren war ich in Frankreich und habe dort ein bisschen gearbeitet. Und da sind Kollegen rumgekommen und die haben ganz in der Nähe, hatten die ein Airbnb. Und eines Tages haben wir abgemacht, so, hey, heute Abend lass uns treffen, lass uns zusammen Fondue kochen. Als richtiger Schweizer, so im Sommer, Fondue ist doch super. Haben wir abgemacht, hab gesagt, ja, um 6 Uhr bei euch im Airbnb. Die haben mir erklärt, wo das genau ist und haben gesagt, wir wissen noch nicht, ob wir noch kurz in die Stadt fahren, um was einzukaufen. Ich habe gesagt, hey, kein Problem, ich habe Zeit. War um 6 Uhr da und die waren nicht da und war dann vor diesem Airbnb und die hatten die Wohnung im zweiten Stock und bin dann so ein paar Mal rundum gelaufen, habe da gesehen, ein Fenster ist offen, perfekt, bin da in den Garten gegangen, da war eine Leiter, doppelt perfekt, habe die Leiter genommen, bin da rein, habe die Wohnung sauber gemacht, habe da abgespült und alles gut. Irgendwann höre ich so aus dem Fenster raus, dass die langsam ankommen und mache das Fenster aus und rufe ihn, ah, hi, schön seid ihr hier, guck runter und da stehen 3 verdutzte Franzosen und sehen mich mit großen Augen an. Und ich habe gedacht, ja, was ist denn das Problem? Und dann haben sie gesagt, ja, sie dachten, ich sei ein Einbrecher. Und sie haben eben die Polizei gerufen, sie ist jetzt auf dem Weg hierher. Und dann habe ich gesagt, es ist alles anders, wie es aussieht. Also ich bin kein Einbrecher, ich bin zwar eingebrochen, aber ich habe gerade die Wohnung sauber gemacht. Also es ist alles ganz anders, wie es aussieht. Und diese Palmsonntag-Geschichte ist für mich irgendwie so eine Geschichte. Es ist alles anders, wie es eben gerade aussieht. Also es ist alles anders, wie es aussieht. Ich bin eingebrochen, aber ich habe es halt nicht so gemeint. Und wenn wir diese Geschichte anschauen, also es ist schon faszinierend, oder? Jesus ruft 2 Jünger zu sich und sagt, hey, geht in die Stadt. Dort ist ein Esel und der hat einen Fohlen, also eine Eselin und einen Fohlen und nehmt diesen Esel mit und bringt mir den. Und wenn ihr gefragt werdet, was ihr da macht, den nehmt ihn trotzdem mit. Und dann gehen die Jünger und die klauen diesen Esel und die Leute fragen, hey, was macht ihr hier? Und die sagen, ja, es sieht anders aus, als es ist. Wir klauen den zwar theoretisch, aber Jesus braucht den gerade, also aber wir nehmen den jetzt halt trotzdem mit. Und die nehmen den tatsächlich mit und bringen den Jesus. Und sie legen ihre Mäntel über diesen Esel und Jesus setzt sich auf den Esel und zieht in Richtung Jerusalem. Und die Leute kommen ihm entgegen mit Palmblättern und legen die Palmblätter und ihre eigenen Mäntel vor ihm aus, damit der Esel darüber gehen kann. Und sie feiern ihn und loben ihn und rufen ihm zu, Hosianna, Hosianna. Und wenige Tage später stirbt dieser Jesus, der so hoch gefeiert ist, jämmerlich am Kreuz. Und ich finde diese Geschichte so anders. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, gell, die könnt ihr in allen 4 Evangelien nachlesen. Nicht alle Geschichten können wir in allen 4 Evangelien nachlesen. Das ist eine davon. Und als ich die gelesen habe, sind mir so 3-4 Punkte aufgefallen, die mir extrem wichtig waren. Und das erste ist, hey, was macht ihr da? Also die Jünger sind da hingekommen und haben den Esel mitgenommen. Und die Leute haben gefragt, was macht ihr da? Und sie haben gesagt, Jesus braucht diesen Esel. Und da merkt man irgendwie etwas von einer Autorität, Jesus hat irgendwie, irgendwo. Und als die gesagt haben, Jesus braucht ihn, haben die sie gehen lassen. Da kam mir irgendwie so die Geschichte in den Sinn, als ich noch Kind war, da sind wir zur Vega gegangen. Und mein Vater hat immer diese Spezialfahrzeuge abgenommen, dass die Achterbahnen überhaupt auf der Straße fahren dürfen, oder? Und er hat mir immer gesagt, hey, geh einfach zu dem Typen hin und sag ihm einen Gruß von mir und dann kannst du einmal gratis Achterbahn fahren. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe den das erste Mal da gesehen, hat gesagt, ja, einen Gruß von meinem Vater. Und der hat gesagt, ja, willst du gratis fahren? Und dann durfte ich einmal gratis fahren. Und das hat sich irgendwie falsch angefühlt, aber war irgendwie richtig. Und so waren diese beiden Jünger, haben diesen Esel mitgenommen, hat sich irgendwie falsch angefühlt, aber war irgendwie richtig. Haben gesagt, Jesus braucht diesen Esel. Und die Frage ist, wenn Jesus was von dir verlangt, sind wir bereit, es ihm zu geben? Wenn Jesus etwas von dir braucht, sind wir bereit, es ihm zu geben. Wenn er deine Zeit braucht, deine Finanzen, dein Engagement, sind wir bereit, ihm zu geben. Ich habe mich dann gefragt, wann war eigentlich das letzte Mal, als ich gefragt wurde, was machst du da eigentlich? Und das meine ich jetzt im positiven Sinn. Was machst du da eigentlich? Ich wünsche mir vielmehr, dass Leute zu mir kommen und fragen, hey, was machst du da eigentlich? Irgendwie sieht das bei dir anders aus. Irgendwie wirkt das bei dir anders. Irgendwie ist das bei dir anders. Was machst du da eigentlich? Ich wünsche mir, dass wir als Christen positiv auffallen dürfen, dass Leute auf uns zukommen und sagen, hey, was macht ihr da eigentlich Tolles? Wie kannst du diesen Menschen lieben, obwohl er dich hasst? Wie kannst du ihm vergeben, obwohl er dich verletzt hat? Wie kannst du vertrauen, obwohl es nichts zu vertrauen gibt? Was machst du da eigentlich? Weshalb lobst du Gott? Und das ist der nächste Satz, der mir aufgefallen ist in dieser Geschichte. Die Jünger haben Gott mit lauter Stimme gelobt. In Lukas 19, 37 lesen wir, sie lobten Gott mit lauter Stimme für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie lobten Gott mit lauter Stimme. Und wir können uns das so vorstellen, sie kamen vom Ölberg runter. Das ist so ein bisschen, das ist nicht wirklich ein Berg, das ist mehr so ein Hügel, würde man sagen, gewiss. Also der Ölberg und man sieht auf Jerusalem herunter. Und die standen auf dem Berg, gehen so Richtung Stadt herunter und machen einen Riesenlärm. Und die ganze Stadt vor sich und irgendwie haben die Leute das mitgekriegt und Leute sind zu Jesus gegangen und haben gesagt, hey Jesus, deine Jünger, guck mal, dass die mal wieder ein bisschen runterkommen. Die machen jetzt gerade hier ein bisschen die sind wir ein bisschen zu laut. Sag denen mal, sie sollen ein bisschen ganz ruhig, ganz ruhig. Und Jesus hat ihnen geantwortet, und das ist sehr faszinierend, ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Und die Frage ist, wollen wir wirklich diesen Job Gott überlassen? Den Steinen überlassen. Wollen wir das Loben von Gott den Steinen überlassen? Wollen nicht wir diesen Job übernehmen, mit lauter Stimme Gott zu loben? Ich glaube. Ja. Danke vielmals. Ja, wollen wir es den Steinen überlassen? Und das passt eigentlich ganz gut. Also es gibt so, ihr könnt das mal googeln, so diese Naturgeräusche, oder wie ein Vulkan klingt, oder wie eine Welle klingt, oder wie ein Sturm klingt. Aber da gibt es noch ganz faszinierende andere Dinge, zum Beispiel wie Sterne klingen. Die haben Geräusche. Und vor etwa 12 Jahren hat man herausgefunden, wie die Erde klingt. Und das wirklich so wie ein Gesang. Und das schon faszinierend. Und da frage ich mich, hey, wollen wir diesen wichtigen Job wirklich den Steinen überlassen? Oder wollen wir nicht selber diesen Job machen und Gott mit lauter Stimme loben? Und ich habe mich so gefragt, hey, woher kamen eigentlich die ganzen Leute, oder? Also da waren Leute, die kamen mit Palmwedeln auf Jesus zugerannt und haben das vor den Weg Und ich habe mich gefragt, woher kommen diese Leute? Und Johannes ist der Einzige, der das erklärt, woher diese Leute kommen. Im Johannesevangelium 12 lesen wir, die Leute in der Menge, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen sie ihm jetzt so viele Menschen entgegen. Sie hatten alle von dem Wunder gehört. Also die Leute, die dabei gewesen waren, als Jesus ein Wunder getan hat, Und ich meine, dieses Wunder war nicht, also es war schon ein sehr spektakuläres Wunder, aber Jesus ist da vor dem Grab gestanden und hat geweint. Und er hat sich eigentlich von seiner verletzlichen Seite gezeigt. Und die Leute haben dieses Wunder gesehen und sie haben davon erzählt. Haben gesagt, hey, dieser Jesus, der hat coole Wunder auf Lager. Und er hat Mitgefühl. Und sie haben einander davon erzählt und die Leute haben das mitgekriegt und sind Jesus entgegengekommen, sind Jesus entgegengezogen. Und ich glaube, wir dürfen Jesus bezeugen. Und wir müssen Jesus bezeugen. Und ich glaube, wir dürfen das nicht so lange herausschieben, bis wir alles verstanden haben. Ich glaube, dieser Moment wird nie kommen, in dem ich alles verstanden habe. Ich werde nie checken, wie Jesus zugleich Lamm sein kann und zugleich Löwe. Ich werde nie begreifen, wie Gott ein Himmelsbürger ist, voll und ganz und trotzdem auf dieser Erde war. Ich werde nie begreifen, wie Jesus bei der Schöpfung mit dabei war und dann als Baby auf diese Erde kam. Ich werde nie begreifen, was es heißt, für die ganze Sünde der Welt zu sterben. Ich werde es nie begreifen. Aber einiges habe ich doch schon begriffen. Und davon können wir Zeuge sein. Ich weiß, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ich weiß, dass er für meine Schuld gestorben ist. Ich weiß, dass meine Hoffnung und mein Friede und meine Freude in ihm ist. Und davon können wir Zeuge sein. Und deswegen können wir Gott mit lauter Stimme loben. Und wenn die Leute fragen, na, was machst du da eigentlich? Dann kann die Antwort irgendwie nicht einfach sein, ja, weil ich glücklich bin. Und selbst die Jünger selber, die haben das nicht so ganz verstanden, oder? Wir lesen in Johannes 12, 16, doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, erinnerten sie sich, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Jünger haben es erstmal nicht begriffen. Und wie oft sind wir in einer Situation, wo wir denken, hey Gott, was soll das? Ich verstehe es nicht. Oder eine Weltsituation. Und vielleicht werden wir eines Tages vor Jesus stehen und ihm sagen, hey, guck, ich habe nicht verstanden, wieso das und das passiert ist. Und er wird uns vielleicht die Bibel hervornehmen und sagen, guck, habe ich doch gesagt, da steht's. Und manchmal sind wir in Situationen und erst Jahre später merken wir, ach so, Gott wollte, dass ich Geduld lerne. Gott wollte, dass ich lerne. Gott hat mich in dieser Situation begleitet. Er war mit mir. Und wir werden nie alles verstehen. Aber ich glaube, dass wir doch schon einiges verstehen. Okay, was haben die Jünger genau nicht verstanden? Von welcher Bibelstelle ist hier die Rede? Und zwar von Zacharia 9,9. Schöne Bibelstelle. Freu dich, du Zionsstadt. Jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott. Er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf dem Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Jesus ist dieser gnädige, dieser sanftmütige König, der einzieht. Als die Jünger den Esel gebracht haben oder das Fohlen, haben die Jünger den Mantel auf dieses Fohlen gelegt. Und ihr müsst wissen, das macht man nicht einfach so. Denn nur Könige reiten auf den Obergewändern von anderen Leuten. Nur Könige machen das. Also das war ein schon ziemlich krasses Statement von den Jüngern, als sie ihre Mäntel ausgezogen haben und über den Esel gelegt haben. Das heißt, hey, du bist unser König. Du bist unser König. Und Jesus setzt sich darauf, und er kommt als König, aber nicht mit einer Krone, nicht mit einem Schwert, nicht mit schönen Gewändern, nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel. Wenn ein König einzieht in eine Stadt auf einem Pferd, bedeutet das Krieg. Wenn ein König einzieht auf einem Esel, bedeutet das, er bringt Frieden. Und Jesus kommt auf diesen Esel und macht damit ein Statement und sagt, ich komme und bringe Frieden. Und die Leute kommen ihm entgegen und rufen Hosianna, Hosianna. Das heißt so viel wie hilf doch, hilf doch. Und sie sagen ihm, du Sohn Davids. Sie erkennen irgendwie, hey, das muss dieser Messias sein, dieser König, der jetzt einzieht und Frieden bringt. Und sie setzen ihre ganze Hoffnung auf diesen Messias, auf diesen Jesus, der da sitzt auf dem Esel und angeblich Frieden bringen soll. Und sie hoffen so sehr, dass der Friede kommt und die Römer verschwinden. Das war die Hoffnung. Aber Jesus kommt eben nicht auf dem Pferd geritten und nicht mit dem Schwert in der Hand. Und dieses Bild hatten auch einige. Und deswegen haben sie gedacht, nein, das kann nicht der Messias sein, denn er kommt auf einem Esel. Aber er kommt eben auf dem Esel, weil er dem Frieden bringt. Und er ist der Grund, weshalb wir ihm bezeugen sollen. Er ist der Grund, weshalb wir mit lauter Stimme Gott loben sollen. Er ist der Grund, weshalb andere fragen, hey, was tust du eigentlich? Das ist ja gar nicht mehr rational. Aber wenn wir ihn vor Augen haben, ist er der Grund, weil er Rettung bringt. Er ist der Friedefürst. Und er kommt und er sieht diese Stadt. Er kommt als König in diese Stadt, in der eigentlich sein Vater regieren sollte. Er kommt in diese Stadt, in dem sein Vater aber nichts mehr wert ist. Er kommt als König in diese Stadt, in der sein Vater nichts mehr wert ist oder nicht mehr viel. Und er hat Trauer über diese Stadt. Und er weiß, er wird jetzt in diese Stadt gehen, um da zu sterben. Um Frieden zu bringen. Um Frieden mit Gott zu bringen. Und die Frage ist, erkennen wir diesen Jesus? Erkennen wir diesen Jesus als unseren König an? Sind wir bereit, unsere Obergewänder auszuziehen und vor ihm auf den Weg zu legen, damit er darüber gehen kann? Sind wir bereit, was zu tun, kreativ zu werden, mutig zu sein, dass andere fragen, was tut ihr eigentlich hier? Sind wir Zuschauer oder sind wir mittendrin? Und guck, Jesus zieht in diese Stadt ein und das Erste, was er macht, er geht in den Tempel. Und er rastet erstmal aus. Also ich weiß nicht, wie genau er ausgerastet ist. Das ist auch so ein Bild von Jesus. Das kriege ich nicht in den Kopf. Das ist irgendwie anders als gedacht. Also erstens mal beauftragt er seine Jünger zum Klauen oder zum vermeintlichen Klauen. Und dann sagt er, dann geht er in den Tempel und wird erstmal wütend. Das sind zwei Bilder, die irgendwie nicht so ganz matchen in meinem Kopf. Also es ist eben eine Wut, so eine Trauerwut. So das ist ungerecht, was da geschieht. Dieses Gotteshaus sieht nicht mehr aus wie ein Gotteshaus, sondern wie eine Räuberhöhle, sagt er. Und ich weiß nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Juden schon ziemlich stolz waren, was sie da in dem Tempel gemacht haben. Du kannst da kommen, in 10 Minuten, zack, zack, du zahlst und gehst wieder raus, es wird alles für dich gemacht und in 10 Minuten, zack, fertig. Bist du wieder frei von Sünde so. Nimmst einfach ein bisschen Geld mit und dann geht das ziemlich ruckzuck, zack, zack. Also gehst wirklich rein, raus, schneller Job. Das war wahrscheinlich so die Idee. Die haben gesagt, hey, wir müssen diesen Reinigungsprozess, wir müssen diesen optimieren. Haben den wirklich gut optimiert, dann da Handel aufgestellt und gesagt, du kannst zahlen, dann wird das gemacht, dann ist eine ganze Spirale da läuft das Business, oder? Das ist perfekt optimiert. Und ich habe mich gefragt, hey, was haben wir in unserer Zeit heute optimiert, wo wir eigentlich ganz stolz drauf sind. Und als ich mir diese Frage gestellt habe, lag mein Smartphone auf dem Tisch. Und habe gedacht, ja, zum Beispiel unsere stille Zeit wurde perfekt optimiert. Ich meine, du machst die Bibel-App auf, machst Bibelleseplan für heute und da steht alles drin, komplett. Du musst keine Gedanken machen, da steht sogar ein Gebet drin. Du kannst das mitlesen und mitbeten und innerhalb von 10 Minuten bist du wieder raus. Wir haben das perfekt optimiert. Und es geht gar nicht mehr um die Beziehung. Oder den Worship. Wir haben perfekte Bands, perfekte Musik, perfekte Sinfonien. Aber manchmal vergessen wir, Gott dabei zu loben. Mit lauter Stimme loben. Aber nicht einfach nur mit der Stimme, sondern mit unserem Herz. Gott mit lauter Stimme loben. Was haben wir optimiert? Und sind wir bereit, uns korrigieren zu lassen von Jesus? Ich glaube, Gott ist so viel anders, als wir denken. Und ich bin gespannt, auf welche Reise er uns noch mitnimmt und uns immer wieder sagt, hey, guck mal das, guck mal dieser Aspekt von der Bibel, guck mal diesen Aspekt von meinem Charakter. Ich bin so viel größer, als du denkst. Ich bin so viel gnädiger, als du denkst. Ich bin so viel sanftmütiger, als du denkst. Ich bin so viel mehr Liebe, als wir denken. Und das ist so eine wunderbare Botschaft. Jesus, der sanftmütige König, ist gekommen, nicht einfach nur um zu regieren, sondern für uns zu sterben. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du deinen Sohn geschickt hast, um für uns zu sterben. Und Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du den Auftrag wahrgenommen hast und in dieses Jerusalem eingezogen hast, damit wir Frieden haben können mit dem Vater. Und wir möchten dich bekennen, wir möchten Zeugnis geben von dir, mit lauter Stimme dich loben. Und dann sollen die anderen fragen, was tut ihr eigentlich hier? Aber wir wollen dich in unserem Zentrum haben. Amen.